Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 190 und 191 der dritten Sure, der Sure Al Imran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan نهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, in denen auf in der Welt befindliche deutliche Zeichen für die Existenz und Allmacht Gottes aufmerksam gemacht wird. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Zweifellos sind in der Schöpfung der Himmel und Erde und in dem Wechsel von Tag und Nacht Zeichen für die Verständigen, für sie, die, ob sie stehen, sitzen oder aber liegen, Gottes gedenken, über die Geheimnisse der Schöpfung der Himmel und Erde nachdenken und sprechen. O Herr, das alles hast du nicht sinnlos erschaffen. Heilig bist du. Bewahre uns vor dem Feuer der Strafe.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Website pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Website anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Website pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, dem 24. Juli 2022, gleicht dem 2. Mordad 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach folgt ein Interview. Anschließend geht es weiter mit Wir und unsere Hörer. Sie hören heute die Wiederholung der Hörerpostsendung vom letzten Sonntag. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Präsident im Gespräch mit Macron. IAEA-Resolution gegen Iran war eine krisenhafte Aktion. 2 Tote und viele Verletzte bei israelischem Militärangriff auf Nablus. Türkische Armee greift erneut syrische Gebiete an. Papst Franziskus nach Kanada aufgebrochen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Präsident im Gespräch mit Macron. IAEA-Resolution gegen Iran war eine krisenhafte Aktion. Die Präsidenten der Islamischen Republik Iran und Frankreichs haben in einem mehrstündigen Telefongespräch verschiedene Themen erörtert. In diesem langen Telefonat mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Samstag tadelte der Präsident der Islamischen Republik Iran, Ebrahim Raisi, die unkonstruktiven Maßnahmen und Standpunkte der USA und der europäischen Länder gegenüber Iran und sagte, die Herausgabe einer Resolution gegen Iran in der Internationalen Atomenergiebehörde hat einen Vertrauensschaden in der Politik verursacht. Raisi bekräftigte, für die Islamische Republik Iran hänge die Wiederbelebung des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans von der vollständigen Lösung der Schutzfragen und der Bereitstellung der notwendigen Garantien einschließlich der Fortsetzung des gültigen Beitritts der Parteien zu dem Abkommen sowie der Wahrung der wirtschaftlichen Interessen der iranischen Nation ab. Im vergangenen Monat verabschiedete der Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde eine Resolution, in der Teheran zur vollen Kooperation mit IAEA-Inspektoren aufgerufen wurde. Unter den 35 Ländern in dem Gremium stimmten laut Diplomaten nur Russland und China dagegen, 3 Länder enthielten sich. Der Präsident der Islamischen Republik Iran wies dabei auch auf die bedeutende Zunahme der politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit Irans mit verschiedenen Ländern der Welt hin und betonte, dass die US-Sanktionen gegen Iran eher der Weltwirtschaft, insbesondere aber der europäischen Wirtschaft schade. Raisi bestritt dabei, dass Krieg Streitigkeiten zwischen den Ländern lösen könnte und sagte, es sei in einer solchen Konfliktlage von Bedeutung, Sicherheitsvertrauen bei der Beilegung von Streitigkeiten zwischen Ländern aufzubauen. Die Islamische Republik Iran sei bereit, eine Rolle bei der Beendigung des Kriegs in der Ukraine und der Lösung von Problemen durch politischen Dialog zu spielen, fügte er hinzu. Auch der Präsident der Französischen Republik, Emmanuel Macron, hob die Rolle der Islamischen Republik Iran bei der Durchsetzung politischer Prozesse in der Region hervor und sagte, die französische Regierung unterstützt die Position Irans, sich gegen die Militäroperationen einiger Länder in der Region gegen Syrien zu stellen. Ferner rief der französische Staatspräsident Iran auf, die Atomgespräche bis zu einer Einigung fortzusetzen. 2 Tote und viele Verletzte bei israelischem Militärangriff auf Nablus. Bei einem Einsatz der israelischen Armee im besetzten Westjordanland sind in der Nacht auf heute Sonntag laut der palästinensischen Hilfsorganisation Der Rote Halbmond 2 Palästinenser getötet worden. Zu den bewaffneten Zusammenstößen zwischen palästinensischen Kämpfern und israelischen Soldaten kam es in Nablus im Norden des Westjordanlandes. Bei den Opfern handle es sich um einen 25-Jährigen, der durch einen Schuss in die Brust getötet wurde, sowie einen 28-Jährigen, der nach einem Schuss in den Kopf starb. In einer Mitteilung gab der palästinensische Rote Halbmond bekannt, dass dabei auch 19 Palästinenser verletzt worden seien. Um ihre Expansionsziele zu erreichen, greift das israelische Militär täglich verschiedene Gebiete in Palästina an, wobei Menschen getötet, verletzt, verhaftet oder eingesperrt werden. Türkische Armee griff erneut syrische Gebiete an. Die türkische Armee hat heute erneut Gebiete in Nordsyrien mit Artillerie und Mörsern angegriffen. Nach Angaben der amtlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana hat das türkische Militär alle Dörfer rund um die Stadt Abu Rasin im Nordwesten von Al-Hasaka zum Angriffsziel genommen. Weitere Informationen über den möglichen Schaden dieses Angriffs liegen noch nicht vor. Unter dem Vorwand, Terroristen zu bekämpfen, besetzt die türkische Armee seit etwa 2,5 Jahren Teile des Nordens und Nordosten Syriens und eine Gruppe türkischer Soldaten ist immer noch in diesen Gebieten präsent. Türkische Streitkräfte greifen kontinuierlich die nördlichen Regionen der Provinzen Al-Hasaka, Raqqa und Aleppo in Syrien an, was zur Tötung von Frauen und Kindern in diesen Gebieten und zur Zerstörung von Infrastruktur wie Wasser- und Stromnetzen und Straßen geführt hat. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat mehrfach die Kurden aufgefordert, sich aus dem Grenzgebiet zur Türkei zurückzuziehen, um dort syrische Flüchtlinge aus der Türkei anzusiedeln. Papst Franziskus nach Kanada aufgebrochen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche, Papst Franziskus, ist heute Morgen nach Kanada aufgebrochen. Mit seiner 37. apostolischen Reise will er den Versöhnungsprozess mit den indigenen Völkern Kanadas unterstützen. Es wird erwartet, dass Franziskus bei ihnen um Vergebung für Missbrauch, Erniedrigung und Gewalt bittet, die in einst von der katholischen Kirche geführten Internaten begangen wurden. Vor etwas mehr als einem Jahr schockierte der Fund hunderter Überreste von Kindern in der Nähe der Internate Kanada und die Welt. Die Ureinwohner und auch Premier Justin Trudeau forderten von Franziskus, dass er nach Kanada komme und sich entschuldige. Fast 150.000 Kinder wurden von ihren Häusern in diese Schulen verlegt und dort Missbrauch, Vergewaltigung und Unterernährung ausgesetzt, was die Wahrheits- und Versöhnungskommission 2015 als kulturellen Völkermord bezeichnete. Die lange und häufige Kontroverse über die Tragödien an diesen Schulen wurde 2021 durch die Entdeckung der Überreste von 215 Kindern auf dem Gelände eines Internats für Aborigines in der westkanadischen Provinz British Columbia, das 1978 geschlossen worden war, wieder in den Fokus gerückt. Wie verschiedene Nachrichtenagenturen berichten, wurde eine Hotline eingerichtet, um Überlebende und Angehörigen Unterstützung bei etwa einer durch den Papst ausgelösten Retraumatisierung zu bieten. UNO-Generalsekretär verurteilt Raketenangriff auf Odessa. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat den jüngsten Raketenangriff auf die ukrainische Hafenstadt Odessa verurteilt. In einer am heutigen Samstag abgegebenen Erklärung forderte Guterres die beiden Konfliktparteien Russland und die Ukraine auf, das am Freitag in Istanbul und unter der Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei erzielten Getreideexportabkommen vollständig umzusetzen. Russland, die Ukraine und die Türkei müssten das Abkommen zum Getreidetransport vollständig umsetzen, fügte der UNO-Generalsekretär hinzu. Das Abkommen sieht sichere Transitrouten für die Ausfuhr von Getreide vor. Einer der Wege soll über Odessa verlaufen. Heute ist der für die Ausfuhr wichtige ukrainische Hafen von Odessa nach Angaben der Ukraine von russischen Raketen getroffen worden. Der ukrainische Präsident Zelensky hat Russland nach dem Raketenangriff auf die Hafenstadt Odessa Vertragsbruch vorgeworfen. Was Russland auch verspreche, es finde immer einen Weg, es nicht zu erfüllen, sagte Zelensky in Kiew. Russland wies die Verantwortung für den Raketenangriff auf den Hafen der ukrainischen Stadt Odessa nach Angaben der Türkei zurück. Die Türkei stehe mit der Ukraine und Russland im permanenten Kontakt und Moskau habe versichert, dass es nichts mit diesem Angriff zu tun habe und den Vorfall untersuchen wolle, sagte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar. Bagdad. Die Türkei hat fast 23.000 Mal die Souveränität des Irak verletzt. Iraks Außenminister hat der Türkei vorgeworfen, seit 2018 22.700 Mal die irakische Souveränität verletzt zu haben. Damit reagierte Fuad Hussein auf den Artillerieangriff der türkischen Armee auf das Tourismuszentrum in Sako in der Provinz Duhok in der irakischen Kurdenregion am vergangenen Mittwoch, bei dem mindestens 8 Touristen, darunter auch Frauen und Kinder, getötet und Dutzende weitere verletzt wurden. Laut der amtlichen irakischen Nachrichtenagentur sagte Hussein am Freitagabend diesbezüglich, der Irak habe nach diesen Angriffen 296 Mal Protestnotizen als Reaktion auf die Interventionen der Türkei herausgegeben, die kürzlich einer Beschwerde beigefügt worden seien, die dem Sicherheitsrat vorgelegt wurde. Der jüngste Angriff der Türkei sei eine grobe und offensichtliche Verletzung der irakischen Souveränität und internationaler Chartas und wies darauf hin, dass die irakische Regierung dieses Problem durch Dialog und weg von Spannungen lösen wolle, erklärte der irakische Außenminister. Ahmed As-Sahaf, der Sprecher des irakischen Außenministeriums, teilte dazu mit, Bagdad habe seinen Geschäftsträger in Ankara zu Konsultationen zurückgerufen. Die Militäroperationen der Türkei beeinträchtigen seit längerem die Beziehungen zwischen der irakischen Zentralregierung und Ankara, einem der wichtigsten Handelspartner des Irak. Schon seit Jahren greift die türkische Armee immer wieder tatsächliche oder vermutete Stellungen der PKK im Nordirak an. Ende April begann eine neue Offensive. Irak vermittelt. Außenminister Irans und Saudi-Arabiens treffen sich in Bagdad. Laut dem irakischen Außenminister werden sich Außenminister der Islamischen Republik Iran und Saudi-Arabiens treffen. Fuad Hussein, der Außenminister des Irak, kündigte gestern im Gespräch mit dem Sender Rudaf an, dass die künftigen Treffen zwischen Iran und Saudi-Arabien öffentlich abgehalten werden. Dazu teilte der irakische Außenminister mit, die Außenminister Irans und Saudi-Arabiens werden sich in Bagdad treffen. Auf Sicherheitsebene fanden bisher 5 Treffen zwischen Saudi-Arabien und Iran statt. Der saudische Kronprinz hat uns gebeten, das Treffen zwischen dem saudischen Außenminister und seinem iranischen Amtskollegen in Bagdad auszurichten. Fuad Hussein fügte hinzu, wir sind derzeit beschäftigt und werden den Zeitpunkt eines öffentlichen Treffens zwischen den Außenministern der beiden Länder bestimmen. Hussein kündigte außerdem an, die Treffen, die vertraulich waren und auf Sicherheitsebene stattfanden, werden unter Vermittlung des Irak öffentlich gemacht. Bisher fanden 5 Dialogrunden zwischen Iran und Saudi-Arabien in Bagdad statt. Gastgeber war der Irak und der irakische Premierminister Mustafa al-Kasemi besuchte in diesem Zusammenhang Anfang Juli dieses Jahres Saudi-Arabien und Iran. Der Streit zwischen Saudi-Arabien und Iran eskalierte nach der Hinrichtung des prominenten schiitischen Geistlichen und Regimekritikers Nimran Nimr. Saudi-Arabien erklärte am Sonntag, dem 3. Januar 2016, die Beziehungen zu Iran würden abgebrochen. Anlass sei die Erstürmung der saudi-arabischen Botschaft in Teheran am Vortag. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit überwiegend sonnig, bei Temperaturen um 35 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 36 Grad, Mashhad 37 Grad, Esfahan 40 Grad, Shiraz 35 Grad und Bandarabas 35 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. In letzter Zeit werden Muslime in Deutschland zunehmend Diskriminierung und Unterdrückung ausgesetzt. Ihnen werden gesetzlich festgeschriebene Rechte, wie etwa freie Ausübung ihres Glaubens, genommen oder zumindest eingeschränkt. Dem juristischen Weg gegen diese Diskriminierung vorzugehen, wird wenig Erfolgschance eingeräumt. Das ist das Thema unseres Gesprächs mit Dr. Yavuz Özoguz, einem deutsch-türkischen Islamexperten. Heute hören Sie den dritten und letzten Teil des Interviews. Das vollständige Interview ist wie gewohnt auf unserer Website unter pastude.com/de abrufbar.
Herr Dr. Özoguz, wenn wir nochmals auf die Situation der Muslime in Deutschland zurückkommen wollen. Wir wissen, dass vor einigen Monaten Moscheen von Schiiten in Berlin sowie in Bremen und Münster geschlossen worden sind. Davon sind Tausende von Muslimen in Deutschland betroffen. Was haben die Muslime nun dagegen unternommen? Denn es war geplant, dass gegen diese Moscheenschließung etwas zu unternehmen.
Nun, man ist den ganz normalen juristischen Weg gegangen, also zumindest die zwei geschlossenen Moscheen in Münster und in Bremen. In Berlin gab es ja nur in Anführungsstrichen sehr drastische Maßnahmen durch Moscheedurchsuchungen, auch mit Hunden und Ähnlichem. Aber die beiden in Berlin sind noch nicht enteignet worden. Hingegen die in Bremen und Münster sind enteignet worden. Und das betrifft wirklich mehrere tausend Schiiten in den jeweiligen Städten. Und Sie müssen sich vorstellen, wir hatten jetzt Eid al-Radir, also das Radir-Fest zur Ermächtigung Imam Alis a.s. Vorher hatten wir das Opferfest. Ich weiß von Bremen, dass die armen Geschwister mussten sich dafür immer wieder Räume anbieten, weil ihre eigenen viel größeren Räume nach wie vor konfisziert sind. Sie haben den juristischen Weg eingeschlagen, aber es ist so, dass das eine politische Entscheidung ist, keine juristische. Und diese politische Entscheidung, es war ja nicht so, dass ein Richter die enteignet hat, sondern es hat sie ja letztendlich, war es, das Vereinsverbot wurde ohne richterlichen Beschluss angeordnet durch die Politik des jeweiligen Bundeslandes. Und insofern, wenn überhaupt, wird sich der juristische Prozess um Jahrzehnte hinziehen. Also das wird keine Sache von wenigen Jahren sein. Bisher hat sich diesbezüglich noch gar nichts getan. Ja, anders kann man das gar nicht ausdrücken. Die in Deutschland völlig überforderte Justiz, die im Augenblick Untersuchungshäftlinge rauslassen muss, weil sie nicht dazu kommt, sie anzuzeigen. Diese völlig überforderte Justiz wird diesen Fall sicherlich ganz hinten anstellen. Und es ist eben politisch gar nicht gewollt, dass diese Moscheen wieder geöffnet werden. Und das hat eben zur Folge, dass die armen Geschwister in diesen zwei Städten versuchen halt im Rahmen ihrer Möglichkeiten, Räume anzumieten. Wir stehen kurz vor Muharram. Das ist die Hauptveranstaltungszeit der Schiiten in Deutschland. Und es ist leider so, wie wir das jetzt gesehen haben und gehört haben, dass ich im Augenblick leider keine hoffnungsvolle Aussage hier machen kann.
Haben auch die Muslime Gespräch gesucht mit den verantwortlichen Politikern in diesen beiden Bundesländern? Wenn ja, wie weit sind sie gekommen?
Nun, es ist so, die Politik blockt hier völlig ab. Es wird keinerlei Gespräche geben. Diesen Leuten wird vorgeworfen, sie würden eine Terrorismusnähe haben. Es wird ihnen vorgeworfen, sie hätten eine Nähe zu Hezbollah. Und damit ist jede Gesprächsgrundlage von vornherein ausgeschlossen. Die Stimmung im Land ist auch nicht so, dass man auf diese Leute überhaupt eingehen will. Ja? Die Politik hat sich voll und ganz als Vasall der USA und Israels geoutet, gar nicht jetzt bei der Islamgeschichte, sondern bei der Corona-Geschichte und auch bei der Ukraine-Geschichte ist Deutschland ausschließlich nur noch damit beschäftigt, dass man versucht, die Interessen der USA und Israels in die deutsche Politik umzusetzen. Und das hat natürlich zur Folge, dass wir leider auch als Muslime hier zu leiden haben.
haben die Muslime nicht etwas vor, vielleicht sich an die Öffentlichkeit zu wenden, um klarzumachen, dass sie Bürger dieses Landes sind und damit auch Rechte haben?
Ja, was soll ich Ihnen da sagen? Ich komme im Augenblick wirklich nicht voran mit diesen Fragen, weil das Problem ist, viele der anderen Moscheen sind in der Situation, dass sie leider eingeschüchtert sind und überhaupt nicht mehr nach außen tätig sind. Sie haben sich nach innen verschlossen, machen nur noch ihre Dua-Veranstaltungen, sind nur noch mit den Kindern. Der Kontakt zwischen den Muslimen und der Gesellschaft ist immer mehr am Abbrechen. Die Gesellschaft hier, besonders die Politik, fördert Moscheen, beziehungsweise eine einzige Moschee in Berlin, die ich gar nicht als Moschee bezeichnen würde, bei der dann eben auch gleichgeschlechtliche Ehen stattfinden sollen und so weiter und so fort. Die Situation ist im Augenblick vertrackt und solange sich die Weltsituation nicht ändert, sehe ich es als sehr schwierig hier an.
Wie sehen Sie die Zukunft der Muslime in Deutschland?
Die Zukunft hängt sehr stark von der weltweiten politischen Entwicklung ab und natürlich auch davon, was wir aus unserer Situation machen. Im Augenblick sehe ich die Situation der Muslime so, dass sie ihre eigenen Kinder großziehen müssen. Sie müssen auf einer kulturellen Ebene eine Alternative vorstellen, wie wir sie uns vor wenigen Jahren überhaupt nicht haben vorstellen können. Ja, also dass ich hier mit der Gemeinde, die um mich herum sich gesammelt hat, mit den Geschwistern, für die ich eine gewisse Verantwortung trage, dass ich mit denen eines Tages hier auftreten würde, um zu erklären, dass die Menschheit aus Mann und Frau besteht. Wenn Sie mich das vor 5 Jahren gefragt hätten, dann hätte ich Sie ausgelacht. Aber in solch eine Situation sind wir gekommen. Wir müssen unseren Kindern, die von der Schule kommen, erklären, warum ein Mensch nicht 2 Väter oder 2 Mütter haben kann. Wir haben eine absurde Situation, dass selbst wir unsere Kinder nicht mehr in Schwimmbäder schicken können, weil dort jetzt mit gesetzlichen Verordnungen durchgesetzt werden, dass, entschuldigen Sie bitte, wirklich entschuldigen Sie, dass ich das so sage, aber dass Frauen auch mit freiem Oberkörper baden können sollen, weil das Gleichberechtigung gegenüber dem Mann sein soll. Ich komme mir selber absurd vor, wenn ich diese Dinge nenne. Ich komme mir selber wirklich lächerlich vor, wenn ich solche Beispiele nenne. Aber das ist die aktuelle juristische Situation, die wir hier in Deutschland haben. Sie betrifft ja nicht nur die Muslime. Nur bei den Muslimen fällt das eben am meisten auf, weil wir allein durch unsere Kleidung, durch unsere Hinwendung zu Gott, durch die Gebete und so immer noch darlegen, dass wir das jahrtausendealte Menschenbild, dass der Mensch aus Mann und Frau besteht, aufrechterhalten. Und diese Gesellschaft will das zerstören und Muslime wollen das aufrechterhalten. Ja, vielleicht kann man als Hoffnungsschimmer Folgendes sagen. Muslime sind die einzige ernsthaft verbliebene Hoffnung für dieses Land. Ansonsten sehe ich wirklich schwarz für dieses Land.
Vielen Dank, Herr Dr. Ozogos, für dieses Gespräch.
Vielen Dank auch aus Deutschland.
Verehrte Damen und Herren, Sie hören nun ein Musikstück unter dem Namen Bihobi mit der Übersetzung Schlaflosigkeit von Saide Shahrus. Wir wünschen viel Spaß.
ای مونس شو یاد رازم، تو هم بسوز دمی دسوز سازم، همه شد خیالت میزنه دم، آخه تا کیمه با این غم بسازم، آخه تا کیمه با این غم بسازم. نکو کاری دلم بی تو بمیرم، چش آهم دامونت بیرم، یه روز آخر میان زارا بشیم، اما روزی که عاشق پیر پیرم، اما روزی که عاشق پیر پیرم، کجا رت نازنین و روزگارو ده فصل عاشقی روز بهارو، هوا پر بیدت ره آشنایی، تو ندیم ده زیر نم بارو، تو ندیم ده زیر نم بارو. تو هم بسوز دمی به سوز سازم، همه شد خیالت میزنه دم، آخه تا کیمه با این غم بسازم، آخه تا کیمه با این غم بسازم. دو روزی که من دل به تو بسم، تمام عقل و هوشم رد ز دستم، ده وقتی که میگن عشق تو هر دل، هنیم که هنیم اسم اسم، هنیم که هنیم اسم اسم. جورت نازنین و روزگارو ده فصل عاشقی روز بهارو، هوا پر بیده عطر آشنایی، تو ندیم ده زیر نم بارو، تو ندیم ده زیر نم بارو.
Verehrte Hörerfreunde, es folgt nun wir und unsere Hörer. Sie hören heute aufgrund mangelnder Hörerpost die Wiederholung der Hörerpostsendung vom letzten Sonntag. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
بسم الله الرحمن الرحیم. Am vergangenen Sonntag feierten wir das Opferfest in Iran. Und wie damals gesagt, gibt es bezüglich diesem großen islamischen Fest in Iran nur einen offiziellen Feiertag, entgegen in anderen muslimischen Ländern. Einer der Gründe dafür ist, dass in Iran die Mehrheit der Muslime Schiiten sind. Und in ihrem Jahreskalender gibt es weitere große Feiertage, wie zum Beispiel das morgige Ghadir-Fest, über das Sie ja schon in einem Sonderbeitrag gehört haben. Aufgrund dessen ist das Opferfest auf einen Feiertag reduziert. Auch heute begrüßen wir Sie wieder herzlich zur Hörerpostsendung und kommen zur eingegangenen Post, die wir ja letztes Mal auch schon erwähnt hatten. Es sind die eingegangenen Postkarten, die hier direkt in Teheran angekommen sind. Ein gutes Zeichen, dass der Postverkehr wieder relativ normal zu florieren scheint. Unser treuer Freund Stefan Lepsius aus Kassel hat uns diesmal eine Ansichtskarte aus Albanien geschickt, welche die Stadt Berat oder Berati zeigt. Auf der Rückseite hat er am 14. Juni geschrieben: Liebe Freunde, auch aus Albanien sende ich Ihnen gerne einen Kartengruß, der Sie hoffentlich, so wie die letzte Karte, bald erreichen möge. Das Land wandelt sich rasant, besonders in den Städten sind viele Viertel kaum wiederzuerkennen. Herzliche Grüße, Stefan Lepsius. Vielen Dank, Herr Lepsius. Ihr Wunsch mit dem baldigen Eintreffen Ihrer Karte ist in Erfüllung gegangen und wir freuen uns, dass Sie wieder reisen und uns mit Ansichtskarten von Ihren Reisen grüßen können. Alles Gute, damit das weiterhin so bleibt. Im Internet fanden wir noch die interessante Information, dass Berat auch die Stadt der 1000 Fenster genannt wird und seit 2008 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Neubauten sind in den historischen Stadtteilen verboten. Eine weitere schöne Ansichtskarte erhielten wir aus dem Schwarzwald. Auf ihr sind viele Sehenswürdigkeiten dieser südwestdeutschen Landschaft abgebildet, wie die Triberger Wasserfälle, die Gutach-Vogsbauernhöfe Offenburg, die Donauquelle und andere. Am 19. Mai schrieb unser werter Leipziger Hörerfreund Dieter Leupold: Hallo werte deutschsprachige IRIB-Redaktion. Heute mal einen Kartengruß aus dem Schwarzwald vom Mummelsee, wo ich einige Tage Urlaub mache, in Verbindung mit dem 41. RTI-Hörertreffen in Ottenau, wo ich mit 19 Hobbyfreunden dabei war. Auch das Wetter war sehr schön und warm. Mit freundlichen Grüßen, Dieter Leupold, sonst Leipzig. PS, danke für die EQSL-Karten. Sehr nett von Ihnen, Herr Leupold. Wir haben uns über die schöne Ansichtskarte gefreut. Jetzt warten wir auf die Karte von der polnischen Ostseeküste. Die müsste ja auch bald eintreffen. Wir hoffen, der Kururlaub hat Ihnen gut getan. Aller guten Dinge sind drei. Auch der Nachname des dritten Ansichtskartenabsenders beginnt mit L. Nach Lepsius und Leupold folgt nun nämlich Lindner. Unser treuer Gera-Hörerfreund Michael Lindner macht seinem Beinamen Reisemichael wieder alle Ehre. Vier schöne Postkarten mit schönen Grüßen aus dem Elbsandsteingebirge trafen in Teheran ein, diesmal ohne Empfangsberichte. Untertitel der Karten war: Heimat entdecken, wo Sachsen am schönsten ist. Auf Karte 1, die am 25. Mai abgestempelt wurde, heißt es unter diesem Untertitel: Wieder war ich auf den Spuren meiner Jugend unterwegs, um einige Orte in der sächsischen Schweiz zu besuchen. Jahrzehnte sind vergangen, viel Zeit, um mich von den gewaltigen Veränderungen zu überzeugen. Damals alles in Grau und kaum saniert, erstrahlen die Städte an der Elbe und präsentieren sich heute als kleine touristische Perlen. Roder Hofwels, Michael Lindner. Am 1. Juni schrieb Herr Lindner auf Karte 2: Wer kennt sie nicht, die Festung Königstein, die Felsenbühne Rathen, das romantische Kirnitzschal oder das Schloss Sonnenstein mit dem wohl ältesten Biergarten Deutschlands in Pirna? Wunderschöne Anziehungspunkte, die man bei einem Besuch im Nationalpark Sächsische Schweiz nicht auslassen sollte. Mit den besten Ausflugsgrüßen und Roder Hofwels, Michael Lindner. Wir kommen zur Karte 3, die am 6. Juni abgestempelt wurde. Darauf schrieb Herr Lindner: Wer hoch hinauf will, hat die Qual der Wahl. Viele Berge laden zum Wandern und Bergsteigen ein. Einige der bekanntesten Ziele sind die Bastei, der Kuhstall oder das Präbischtor auf böhmischer Seite. Es ist das größte Felsentor aus Sandstein in ganz Europa. Beste Grüße aus dem irdischen Paradies. Roder Hofwels, Michael Lindner. Am 16. Juni wurde die vierte schöne Ansichtskarte von unserem Gera-Hörerfreund auf den Weg nach Teheran geschickt. Wer es gemütlich angehen will, kann den Nationalpark Sächsische Schweiz auch per Wanderschiff, historischer Straßenbahn, Wanderbussen oder mit der Regionalbahn erkunden. Die einzelnen Verbindungen sind gut aufeinander abgestimmt, so dass man das Auto der Umwelt zuliebe auch mal stehen lassen kann. Herzlich willkommen im Nationalpark. Bleiben Sie gesund und Roder Hofwels, Michael Lindner. Schönen Dank, lieber Herr Lindner, für den weiteren Einblick in Ihr Reiseleben und den Hinweis auf eine umweltfreundliche Fortbewegung. Diese zu beachten wird ja heutzutage immer bedeutungsvoller. Jetzt haben wir noch eine Karte von Martin Kinzler aus Rheinfelden in Baden-Württemberg mit einer Anfrage, die am 25. April geschrieben und am 1. Mai abgestempelt wurde. Auf der Rückseite hieß es: Sehr geehrte Damen und Herren, senden Sie mir, wenn es möglich wäre, den neuen Sendeplan für 2022 für die Sendung in deutscher Sprache und Auslandssendungen in Fremdsprachen zu. Wenn möglich, Bildmaterial, beispielsweise Fotos, Postkarten und Informationsmaterial. Mit freundlichen Grüßen, Martin Kinzler. Wir werden Herrn Kinzler über Berlin antworten. Er hört uns ja sicher nicht über Internet. Auch ein Briefumschlag ist per Luftpost bei uns eingetroffen, und zwar von Peter Möller in Duisburg. Darin waren zwei Empfangsberichte, und zwar vom 13. März und vom 24. April. Herr Möller bekommt ja immer wieder von Ralf Urbanschick Sendungen aus aller Welt auf seinen USB-Stick gespeichert und zugeschickt. Dafür danken auch wir, Herrn Urbanschick. Herr Möller fragte: Werden aus Teheran noch QSL-Karten an die Hörer verschickt? Es fehlen mir noch sehr viele QSL-Karten. Wir können Herrn Möller sowie den anderen auf QSL-Karten wartenden Hörerfreunden nur sagen, dass wir uns den personellen Umständen entsprechend darum bemühen. Jetzt können Sie, liebe Hörerfreunde, ein Lied anlässlich des morgigen Feiertages Eid al-Adha hören. Gesungen wird es von Mohammad Abdul Husseini.
باده بده ساقیا ولیز خم قدیر ولیز خم قدیر ولیز خم قدیر
چنگ بزن چنگ بزن
چنگ بزن چنگ بزن مطربا ولی به یاد امیر ولی به یاد امیر ولی به یاد امیر تو نیز ای چرخ پیر بیاز بالا بزیر داغ مسرت بده ساغر اشرت بگیر ساغر اشرت بگیر
باده بده
باده بده ساقیا ولیز خم قدیر ولیز خم قدیر ولیز خم قدیر
چنگ بزن چنگ بزن
چنگ بزن چنگ بزن مطربا ولی به یاد امیر ولی به یاد امیر ولی به یاد امیر
نسیم رحمت وزید دهر کهن شد جوان نهال حکمت دمید برز گل و ارغوان مسند حشمت رسید به خسرو به خسروان مسند حشمت رسید به خسرو به خسروان
باده بده باده بده
باده بده باده بده ساقیا ولیز خم قدیر ولیز خم قدیر ولیز خم قدیر
چنگ بزن چنگ بزن
چنگ بزن چنگ بزن مطربا ولی به یاد امیر ولی به یاد امیر ولی به یاد امیر
Leider haben wir nun keine weitere Hörerpost mehr. Dafür können Sie heute den letzten Teil des Reiseberichtes von Volker Wilschrey von seiner historischen Iranreise hören, die nun schon 45 Jahre zurückliegt. Am vergangenen Sonntag endete der Reisebericht von Herrn Wilschrey, der am 26. April von Shiraz kommend in Abadan eingetroffen war, so. Nach einer Stippvisite beim Abadaner NIRT-Studio wurde ich zum Hotel Abadan International gebracht, einem Luxushotel, in dem es an nichts fehlte. Nachdem ich es mir in meinem Zimmer 224 häuslich gemacht hatte, kam gegen 16.30 Uhr Herr Fereydun Saleh, ein Kameramann des NIRT Abadan, der übrigens 9 Jahre lang in der Bundesrepublik Deutschland tätig war. Herr Saleh war für die folgenden Tage mein Betreuer. Der Bericht geht nun so weiter. Nach einer kurzen Rundfahrt durch das Abadaner Stadtzentrum zeigte er mir die Rundfunk- und Fernsehstudios und erklärte mir die Funktion der einzelnen technischen Anlagen. Herr Solle stellte mich auch seiner Gattin vor und nach kurzem Aufenthalt in seiner Wohnung begaben wir uns in mein Hotel, um dort das Abendessen einzunehmen. Übrigens hört auch Herr Solle gerne Sendungen via Kurzwelle. Am nächsten Tag, 27. April, besuchte ich zum zweiten Mal das NIRT-Gebäude. Dieses Mal wurde ich dem Produktionsleiter und dem Intendanten vorgestellt. Anschließend fuhren Herr Salé und ich zu einem neuen 1200-Kilowatt-Sender, der sich außerhalb von Abadan befindet. Für den Nachmittag war die Besichtigung der Abadaner Erdölraffinerie vorgesehen, die als eine der größten der Welt gilt. Und bis 17 Uhr hatte ich Gelegenheit, bei der Aufnahme einer Kindermusiksendung im TV-Gebäude zuzuschauen. Den Abend verbrachte ich mit Herrn Solle und dem Produktionsleiter in einem Abadaner Club. Auch der 28. April war mit Programmen ausgefüllt. Nach einer Fahrt durch das Einkaufszentrum der Stadt und Besichtigung des 220 Meter hohen Sendemastes von NIRT Abadan kamen wir nach Horamshahr. Mit 90.000 Einwohnern liegt diese Stadt nördlich von Abadan, getrennt durch den Karun-Fluss. Horamshahr ist die Endstation der vom Kaspischen Meer via Teheran kommenden transiranischen Eisenbahn. Gleichzeitig ist die Stadt der wichtigste Außenhandelshafen des Landes. Wir fuhren bis zur Mündung eines Armes des Karun-Flusses in den Shatt el-Arab und konnten auf der anderen Seite den Irak sehen. Auf dem Rückweg kamen wir auf eine Insel mit ausschließlich arabischer Bevölkerung. Es gibt dort hauptsächlich Lehmhütten, welch großer Gegensatz zum Zentrum Abadans. Den Abschluss bildete ein Besuch des Gastspiels der bekannten Ambrosian Singers mit alten armenischen Chorälen. Am 29. April kam ich nach Zwischenlandungen in Ahvaz und Isfahan wieder nach Teheran. Auch dieses Mal gab es wieder einige Schwierigkeiten mit dem für mich reservierten Hotel, denn das gebuchte Hotel Versailles hatte auch dieses Mal keine Zimmer frei. Nach langen Telefongesprächen konnte ich schließlich ein Zimmer 401 im Hotel Marmar erhalten. Ich hatte großes Glück, denn dieses Hotel ist ziemlich gut und liegt zudem direkt im Zentrum der Stadt. Noch am gleichen Tag nahm ich daher die Gelegenheit wahr, durch die wichtigsten Geschäftsstraßen wie Tacht-e-Jamschid und die Ferdowsi-Straße zu bummeln. Am nächsten Tag wurde mir der Teheraner Bazar vorgestellt. Und tags darauf waren der Gulistan-Palast sowie die iranischen Kronjuwelen an der Reihe. Bei den iranischen Kronjuwelen dürfte es sich um die reichhaltigste und glanzvollste Einzelsammlung der Welt handeln. Die immensen Ansammlungen an Kostbarkeiten im Einzelnen zu schildern, ist für einen Normalsterblichen nahezu unmöglich, aber erwähnen möchte ich doch den Faunthron, 26.733 Edelsteine, und den Diamanten Daryor-e-Nur, Meer des Lichts, mit 182 Karat, der größte rosa Diamant der Welt. Am 2. Mai führte mich Herr Moini von der Public Relations Abteilung des iranischen Rundfunks durch das Pahlavi-Museum in der Nähe des kaiserlichen Palastes und mittags gab es schließlich ein Essen im NIRT-eigenen Club Tous zusammen mit Herrn Mansur Frasioun, Herr Raisi von der NIRT-Vertretung in Bonn, Herr Dr. Sururi sowie den äußerst charmanten Mitarbeiterinnen der deutschen Redaktion. Ein Interview, das übrigens noch in der gleichen Woche gesendet wurde, gab mir die Gelegenheit, meine Reiseeindrücke über den Äther weiterzuvermitteln. Am 3. Mai verließ sich Teheran wieder in Richtung Frankfurt. Nach kurzem Aufenthalt auf den Rhein-Main-Flughafen flog ich dann mit einer Maschine der DLT nach Saarbrücken, das ich gegen 14 Uhr erreichte. Zum Schluss meiner Ausführungen möchte ich noch erwähnen, dass seitens des iranischen Rundfunks eine besondere Sorgfalt bei der Auswahl der besuchten Städte getroffen wurde. Teheran, Isfahan, Shiraz, Persepolis und Abadan. Sie symbolisieren die verschiedenen Gesichter Irans. Teheran, das moderne und geschäftige Zentrum des Landes. Isfahan, das malerische Persien aus tausend und einer Nacht. Shiraz, das romantische Persien der Blumen und Gärten. Persepolis, die Stätte uralter persischer Kultur. Und schließlich Abadan, die moderne Industriestadt. Auf diese Art konnte ich einen guten Überblick über den Iran von heute gewinnen. Ich hoffe, diesen Überblick durch die Schilderung meiner Erlebnisse ausreichend weitergegeben zu haben und bin sicher, dass bei zukünftigen Preisausschreiben von Radio Teheran viele Kurzwellenhörer teilnehmen werden. Ich wünsche auf jeden Fall viel Glück dazu. Schade, dass der nette Reisebericht von Herrn Wilschrei nun vorbei ist. Sehr gut war, dass wir ihn hatten, um die wöchentliche Hörerpostsendung fortzusetzen. Nochmals herzlichen Dank an Herrn Wilschrei. Wie es beim nächsten Mal weitergeht, steht noch in den Sternen. Aber sicher wird wieder ein wenig Hörerpost bei uns eingehen, das hoffen wir. Für heute verabschieden wir uns erst einmal und füllen die verbleibenden Minuten noch mit ein wenig Musik aus iranischen Provinzen aus. Bis bald und Khoda Hafez, Gott schütze Sie.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute sind wir nun am Ende unseres Programms angekommen. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastoday.com und unsere Postanschriften zur Verfügung. Alles Gute und bis morgen. Thank you.